Heute geht es um Brüche im Lebenslauf. Philipp Schröder, der Ex-Chef von Tesla Deutschland, erzählt.
Wenn ich mal überlegen würde, wann ich mich gerne heiraten würde, also mich selber, dann würde ich schon sagen, in bestimmten Phasen meines Lebens, also der letzten 15 Jahre, die ich unternehmerisch tätig war, da gibt es ganz viele Phasen, da würde ich die Finger von mir lassen. Einfach, weil ich mir das nicht geben würde, so einen talentierten, aber auch anstrengenden Typen einfach mir reinzuholen, der sich noch nicht verorten kann.
So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Hallo und herzlich willkommen zu So geht Startup. Ich bin Nina Annika Klotz. Ich freue mich, dass ihr da seid, denn ich habe heute einen total spannenden Gast. Bei mir ist Philipp Schröder. Der ist nicht nur unseren Lesern ein Begriff, denn Philipp hat vor nicht einmal einem Jahr ein Clean Energy Startup gegründet, das inzwischen als heißer Unicorn-Kandidat gehandelt wird. Und das liegt zu einem an ihm selbst, an ihm als Gründer, denn Philipp hat einen ordentlichen Track-Record in Sachen erneuerbare Energie, unter anderem als Deutschlandchef von Tesla. Zum anderen liegt es eben auch daran, weil sich das Startup um ein Thema kümmert, das uns so beschäftigt wie kaum ein anderes, nämlich die Energiewende. Wie schaffen wir es, so schnell wie möglich von Öl, Gas und Kohle als Energie- und Stromquellen wegzukommen? Und darüber möchte ich mit ihm sprechen. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
Hallo Nina, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Erzähl doch mal ganz kurz, dein Weg zum Unicorn-verdächtigen Startup, der war nicht geradlinig. Ich möchte gerne ein bisschen erfahren, wie du das einschätzt, ob solche Twists and Turns in Unternehmerkarrieren eher hilfreich sind oder vielleicht sogar eher hinderlich. Denn du hast ja selber erlebt, wie das ist, solche Brüche im Lebenslauf zu haben. Wenn ich da für dich ganz weit vorne anfange, weil das mit den Brüchen hast du miterlebt, das wurde dir mitgegeben in deiner Kindheit und Jugend. Dein Vater war mal Investmentbanker, habe ich gelesen, und hat sich dann entschieden, die Karriere aufzugeben und stattdessen einen Biobauernhof in Norddeutschland zu betreiben. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das für dich war, wie du diese Entscheidung als Kind oder Jugendlicher miterlebt hast.
Gar nicht wirklich, ne? Also irgendwann hat mein Vater mal gesagt, dass er jetzt nicht mehr so viel arbeiten geht. Und dann haben wir alle gedacht, er ist jetzt arbeitslos. Aber wir waren noch sehr, sehr jung. Das heißt, wir waren noch in der Grundschule, als er das gemacht hat. Und dann sind wir umgezogen und sind auf einen Bauernhof gezogen in der Lüneburger Heide und haben da erst in so einer Scheune gewohnt, weil mein Vater parallel alles umgebaut hat. Und wir haben dann wirklich gedacht, dass er wirklich ein echter Bauer ist. Das war er nie so ganz zu 100%. Er hatte immer noch andere Projekte, an denen er gearbeitet hat. Und wir haben unsere Kindheit zu dritt auf dem wunderschönen Biobauernhof mitten in der Natur in Gummistiefeln verbracht, in der vollen Überzeugung, dass wir echte Bauern sind. So komisch war das gar nicht für uns, weil für uns war das ja Alltag, ne? Das heißt, wir hatten immer Tiere überall und alles von Hühnern über Gänse, über Schweine. Wir hatten auch immer jeder ein eigenes Tier, um das wir uns kümmern mussten, ja, damit wir lernen, quasi Verantwortung dafür auch zu übernehmen. Das hat mal besser und mal weniger gut geklappt, aber es war eine wunderschöne Kindheit und jetzt wird es für mich als junger Papa die Frage sein, ob ich das meinen Kindern vielleicht auch so ermöglichen kann. Für uns war das ganz toll.
Welches war denn dein Tier?
Ich hatte ein Hängebauchschwein, die hieß Miss Sophie. Miss Sophie war mein Hängebauchschwein und die ist leider im hohen Alter irgendwann verunglückt in unseren Löschteich gefallen. Die hat immer die Lebensmittelreste bekommen. Das heißt, bei uns gab es keine Biotonne, sondern ich bin immer rausgelaufen in Gummistiefeln zu Miss Sophie. Und Miss Sophie hat dann in ihrem kleinen Ministall unsere Essensreste bekommen. Ja. Und ich glaube, sie ist so knapp 10 geworden, was relativ alt ist für Hängebauchschweine.
Und warum war dann für dich irgendwann klar, dass du nicht einfach den Hof übernimmst und den Rest deines Lebens Miss Sophies züchtest, sondern dass du BWL bzw. Jura anfängst zu studieren?
Naja, dazu muss man sagen, diesen Wunsch hatte ich nie. Also ich wollte nie Bauer werden. Das ist ganz schön anstrengend und ganz schön viel Arbeit. Außerdem ist es, glaube ich, auch normal, dass wenn du jung bist und du kommst vom Land, dann willst du in die Stadt. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als in der Pubertät irgendwie mit dem Bus Schuhe kaufen zu fahren. Ja, so. Das war an Uncoolness nicht zu überbieten. Ich hatte das Glück, dass ich auf ein Tagesinternat gehen durfte. Da waren ganz viele Städter auch. Die waren dann super cool und kamen eben aus Hamburg oder aus Berlin, weil die da tatsächlich gewohnt haben. Und deswegen war für mich klar, ich will raus in die weite Welt. Bloß weg auch von diesem ganzen Hippie-Krams, ja, im Wendland. Das fand ich ziemlich uncool, ehrlich gesagt, als ich am Ende der Pubertät war. Und deswegen wollte ich vor allem raus und habe dann angefangen, BWL und Jura zu studieren. Das hat mir aber dann auch nicht so gut gefallen.
Dann hast du es nämlich auch wieder abgebrochen, ne?
Genau. Ich habe viel ausprobiert und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, glaube ich. Das war für mich so eine Zeit der Kalibration. Für mich war das so, ich habe da eigentlich rausgefunden, die Diskrepanz zwischen wer ich bin, wer ich denke, dass ich bin und wer ich gerne sein würde. Und jetzt bin ich 38 und ein bisschen älter und sehe viele junge Leute, die auch bei uns einsteigen oder bei Tesla eingestiegen sind oder bei Sonnen, die noch irgendeine sehr große Diskrepanz haben zwischen, wer bin ich und wer denke ich, dass ich bin? Und wenn ich wenig Schnittmenge habe zwischen, wer ich bin und wer ich denke, dass ich bin, dann treffe ich nicht die richtige Wahl, wer ich sein möchte. Aber das Problem ist ja, dass wir alles, was wir in unserem Leben tun, danach ausrichten, wer ich gerne wäre. Und das war so eine Zeit, die war ziemlich unschön, weil man halt immer gemerkt hat, ich habe gedacht, ich werde bestimmt total der geile BWLer und ich habe es einfach so abgekackt. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich Jura, weil irgendwie Verfassungsrecht klang spannend, irgendwie nach Geschichte und so. Und dann saß ich im Familienrecht oder Mietrecht und habe wieder abgekackt, total. Und das hat immer damit zu tun gehabt, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wer ich bin und was ich wollte. Und dann habe ich das irgendwann rausgefunden und ab da an hat es richtig Spaß gemacht. Vorher nicht.
Wie findet man das dann raus? Also ich glaube, viele wissen, was sie denken, wer sie sind, aber das Erkennen, wer man wirklich ist, woran macht man das fest?
Ich glaube tatsächlich, dass man da ein bisschen Glück haben muss, relativ früh schon irgendwie an so einen Punkt zu kommen, wo man checkt, dass was nicht passt. Weil wenn mir das nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut gehabt, Entscheidungen zu treffen, die mich zu dem auch gemacht haben, was ich heute bin und worüber ich extrem glücklich bin, weil ich glaube, dass ich extrem privilegiert arbeiten darf. Und ich glaube, dass viele nicht an diesen Punkt kommen, wo sie gezwungen werden zur Selbstreflexion und zu einer ehrlichen Selbstreflexion und wo sie sich auch irgendwann in ein Umfeld schießen, wo dieser Punkt der Selbstverortung, einer ehrlichen Selbstverortung irgendwann einfach durch das Leben dir aufgezwungen wird. Ne? Ich meine, wer will das schon? Wer will sich schon selber ehrlich selbst verorten? Das ist ja unangenehm und schmerzhaft, aber es ist extrem befreiend, wenn man mal durch ist und auch mal so ein bisschen drüber lacht und schmunzelt, was man früher alles mal wollte. Und so denkt so, what? Das will ich heute überhaupt nicht mehr und bin echt froh, dass ich diese Hirngespinste und Ideen, wer ich sein könnte, nicht mehr habe.
Das klingt so ein bisschen, als hätte es so ein auslösendes Ereignis gegeben.
Also es sind ganz viele, das ist nicht eins. Also als ich es mit dem Studium nicht geklappt habe, habe ich das allererste Startup gemacht. Und ganz ehrlich, ich hätte jedes Startup gemacht. Es wäre mir vollkommen egal gewesen, was, Hauptsache raus aus dem Studium, weil das für mich so unbefriedigend war, so unteres Mittelmaß immer zu sein. Da habe ich angefangen, richtig schnell zu lernen, weil ich eben ganz viel Feedback bekommen habe. Im Studium kriegst du ja ganz wenig Feedback. Also ich habe im Studium sehr wenig Feedback bekommen, außer Noten und irgendwelchen Freunden, die auch nicht wissen, wer sie sind und was sie überhaupt wollen. Und alle erzählen eigentlich nur ihre Geschichten und ihre Ideen von dem Leben, was sie mal leben wollen. Und das Unternehmertum hat einen großen Vorteil. Du kriegst sofort die Realität halt gespiegelt. Du kriegst also sofort auf die Fresse, im Guten und im Schlechten. Und das hat mir geholfen. Und das war dieser erste richtig gute Kalibrierungsprozess, war die erste Gründung, wo ich so viel mehr über mich gelernt habe. Und das hat nichts mit dem Business zu tun, sondern einfach mit der Art und Weise, was du alles machen musst. Du musst Leute überzeugen, du musst Dinge organisieren. Und auf einmal merkst du, dass Stärken, die du denkst, dass du sie hast, dass du sie überhaupt nicht hast. Und kriegst es auch eiskalt gespiegelt. Und das war gut.
Das war Nikon, ne? Dein erstes Startup?
Ja. Das war Nikon, das war sowas wie Thermondo, da ging es um Heizkosteneinsparungen. Es war in 2007, 2008 waren die Ölpreise sehr hoch, eigentlich wie heute die Situation. Und die Idee war eben damals tatsächlich Öl rauszunehmen und hochwertige Gasbrennwertthermen einzusetzen und darüber viel Geld zu sparen und auch CO2. Thermondo hat das auch skalierter gemacht, als wir das damals hinbekommen haben, aber das so ungefähr war das. Das war so eine Art gescheitertes Thermondo, ja.
Aber es klingt ja so, als wäre das inhaltlich schon da gewesen, was so dein Weg dann später auch geworden ist. Du bezeichnest dich ja als Klimawirtschaftsaktivist. Das war ja damals auch schon dann das Thema erneuerbare Energie.
Genau, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Ich habe ja dann später Sonnen mitgründen dürfen oder zumindest war ich sehr früh mit dabei in der allerersten Phase, als die beiden Gründer gerade quasi den Shop geöffnet hatten. Und habe dann auch gemerkt, dass das Thema mir liegt und dass ich es auch sehr plausibel finde, also Nachhaltigkeit. Und hatte dann das Privileg, dass ich in St. Gallen noch studieren durfte bei Professor Dr. Wüstenhagen an einem Executive-Programm, wo ich da auch noch mehr reingewachsen bin. Und parallel wurde ich dann auch noch, während ich in diesem Fernstudium war, von Tesla geheiert. Und dann gehen dir auf einmal so Dinge auf. Ne? Also ich meine, dann erkennst du halt auf einmal, dass es so klar ist, dass dieser Wandel kommen muss und wird. Und du erkennst das halt ein bisschen früher als die anderen. Ich glaube, das ist so, als wenn du im Silicon Valley Ende der 90er irgendwie unterwegs warst und weißt du, na klar, werden alle irgendwann ihre Schuhe online kaufen. So, während die ganze Welt noch sagt, was, das Internet, das spielt keine Rolle. Also insofern hat mich das schon geprägt, diese Erkenntnis, dass der Preisverfall der Erneuerbaren kommen wird und unaufhaltsam ist und dass das ziemlich cool ist. Ne? Also dieses ganze Thema, dass du Wertschöpfung verbleibt in Europa. Du musst nicht mehr Geld an irgendwie Autokratien rausgeben, um Energie zu haben. Es ist auch noch CO2-neutral und es ist wirtschaftlicher. Das ist ein so sexy, tolles Thema. Und das hat ja dann auch noch an Fahrt aufgenommen und an Sexiness. Und deswegen habe ich auch Glück ein Stück weit, ne, dass das Thema, was sich für mich geöffnet hat, vom Timing her super war und ich einfach schon vor der Zeit war und dadurch natürlich mich da gut positionieren konnte und auch Dinge machen konnte, von denen ich sehr überzeugt war.
Nikon ist letztlich ein bisschen an der Finanzkrise auch zerborsten, richtig?
Ja, das ist die perfekte Ausrede, die ich immer benutze, ist, die Finanzkrise war schuld. Aber tatsächlich waren das ganz viele Punkte, ne? Also wir hatten keine Ahnung von Tuten und Blasen, das ganze Team nicht. Warum auch? Weil die Führung, die aus mir bestand, auch noch nicht fähig war, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich in dem Alter einstellen würde. Wahrscheinlich eher nicht, weil man noch denkt, man kann ich alles und das kann ich. Und so typisch auch junge Männer halt, die sich total überschätzen und dann erstmal allen erzählen, rhetorisch brillant, wie toll sie sind, aber die keine richtigen Entscheidungen treffen. Und insofern würde ich schon sagen, das ist sicherlich auch einer der Faktoren gewesen, dass man dann auch unsere Investoren damals nicht wirklich Lust hatten, da weiterzumachen. Aber ich würde sagen, da ist viel gescheitert, da ist Team gescheitert, da hat Sachverstand irgendwann auch gefehlt. Und insofern, glaube ich, war das ganz gut, dass die Finanzkrise dann auch kam, um für alle so ein bisschen gesichtswahrend so einen vorläufigen Schlussstrich auch zu ziehen. Ja.
Fühlt sich aber wahrscheinlich trotzdem, auch wenn man so eine gute, Anführungszeichen, Ausrede hat, immer noch nicht gut an zu scheitern? Oder wie ging es dir damals?
Nee, natürlich nicht. Ne? Und ich meine, das wird ja heute so gehypt, scheitern, aber das ist ja nicht schön. Und ich glaube, es gibt keinen, der das schön findet. Das ist ja auch, wenn du bei mir guckst, ne? Ich habe BWL angefangen, dann habe ich Jura weitergemacht, bis zum Staatsexamen auch. Ich war am Lehrstuhl, dann habe ich dieses Startup mitgegründet, Nikon, und habe gedacht, jetzt habe ich es, bin ich raus, jetzt haben wir Geld bekommen und jetzt können wir Gas geben. Und als wir mit Nikon quasi, oder ich mit Nikon durch war, hatte ich noch nicht mal mehr Scheine in Jura, ne? Die sind alle verfallen. Das heißt, ich kam quasi zurück, gescheitert, war beim Prüfungsamt und da hat mir dann die Dame am Schalter gesagt, dass meine gesamten Jurascheine inklusive Schwerpunkt, die ich schon gemacht hatte, inklusive wissenschaftlicher Mitarbeit am Max-Planck-Institut, dass es alles komplett wertlos ist, noch nicht mal ein Bachelor. Und das war wie so eine Tür, die mir auch zugeschlagen worden ist. Das heißt, so diese Idee, dass man zurück ins Studium geht nach so einer Sache, die war damit vom Tisch und damit war klar, ich muss weitermachen in dem Markt. Und das war auf jeden Fall auch krass. Aber das war nicht schön. Nein, das war auch da noch nicht schön. Aber es hat dazu geführt, ich bin viel ernster geworden in der Selbstkritik, habe viel mehr Schnörkel weggelassen, weil man halt, ich war ja schon im Flow. Ne? Also BWL hat nicht geklappt, Jura hat nicht geklappt, Nikon hat nicht geklappt, Jura wieder zurück hat auch nicht geklappt. Und dann war auch irgendwie klar, also jetzt wird es langsam eng. Ja?
Werbung. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Doch damit der Start gelingt, braucht es einen Partner, der an deine Business-Idee glaubt. Für das Startup Zimtstern geht das Konzept gemeinsam mit der Commerzbank auf. Denn mit einer Gründerberatung und weiteren speziellen Angeboten bietet die Commerzbank besonders Startups wichtige Finanzdienstleistungen. Erfahre jetzt, wie Zimtstern das Business mit der Commerzbank vorantreibt. Unter commerzbank.de/Kundengeschichten.
Der nächste Schritt hat dich dann ins Allgäu geführt.
Ja, nee, nicht ganz. Ich musste ja dann ohne abgeschlossenes Studium erstmal irgendwie einen Job finden. Und das war mitten in der ersten Solarkrise. Und da hatte ich Glück, bei einem großen Projektunternehmen, auch ein Milliardenunternehmen, Juvi hieß das, einen Job zu bekommen als Vertriebsleiter. Da habe ich auch unglaublich viel Verantwortung gleich bekommen. Mit 70 Leuten und 7 Standorten. Also es war toll, da habe ich auch gute Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch Dinge mache. Und dort bin ich auf Sonnen aufmerksam geworden. Und das war eigentlich so dieser Paradigmenwechsel der Branche, dass man eben nicht mehr auf Einspeisevergütung, also auf staatliche Subventionen abzielt, sondern dass man das erste Mal sagt, ich mache meinen Strom selbst zu Hause, weil das günstiger ist als der Netzstrom. Und ich fand das unglaublich sexy, weil also diese Idee, dass du zu Hause irgendwie so ein Magic Cabinet hast, ja, so eine Solarspeicher und eine Solaranlage und da kommt dein Strom raus und du guckst abends Tagesschau und das ist einfach aus der Sonne direkt und du brauchst niemanden mehr. Das fand ich mega geil. Und dann bin ich bei Sonnen eingestiegen, genau. Super humble dann auch. Also das Leben hatte mich da sehr humble gemacht. Ich habe in den ersten 90 Tagen kein Gehalt verdient, habe kostenfrei gearbeitet, immer nur mit dem Mietwagen rumgefahren und war aber voll überzeugt von dieser Idee und die hat dann auch tatsächlich angefangen, Fahrt aufzunehmen. Genau, das war dann der Beginn quasi. Ganz, ganz klein im Allgäu, 18 Leute, im Keller von so einer Puppen, Hausfabrik. Auch ganz kurios, da ist Sonnen heute noch. Da hatte mal einer im Allgäu so eine Spielpuppenfabrik aufgebaut und ist pleite gegangen. Und in dem Keller drin saß damals Sonnen. Ja, herrlich auf jeden Fall. Aber ja, da hat es angefangen zu funktionieren. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl. Und dann bist du natürlich im siebten Himmel und gibst ganz viel Energie rein, damit es so bleibt.
Ist dir das schwergefallen, vom Unternehmertum und sein eigener Chef sein ins Angestelltenverhältnis?
Nee, nicht so wirklich. Ich muss auch sagen, dass ich bin ja jetzt auch bei 1,5 Grad damit beschäftigt, Unternehmern zu erklären, dass es Sinn macht, Teil der Gruppe zu werden. Also du weißt ja, dass wir auf der einen Seite uns an großen Handwerkbetrieben beteiligen, auch mehrheitsbeteiligen, und auf der anderen Seite eben selber tecken. Und ich würde es gar nicht so sehen. Ich glaube, das ist eine falsche Diskussion. Man sollte immer gucken, wo man den größten persönlichen Hebel hat. Also mir ging es in meinem Leben immer um Hebel und um tolle Leute, mit denen ich arbeiten darf und wo ich viel lernen kann. Und natürlich hatte ich auch ein bisschen Schiss, ehrlicherweise, wieder alleine zu starten und es dann auch nicht zu schaffen. Deswegen würde ich sagen, bis heute achte ich darauf, dass ich richtig gute Leute noch um mich habe. Ich habe ja jetzt auch Co-Gesellschafter und Mitgründer. Also diese Idee der Alleinherrschaft ist sowieso Quatsch. Also du hast immer Stakeholder, die wichtig sind. Du hast immer Banken oder Geldgeber. Du hast immer Restriktionen und Verantwortung. Und die hast du auch als Unternehmer, der 100% seiner Company selbst hat. Aber so reflektiert war ich damals noch nicht. Sondern ich würde sagen, damals fand ich die Idee toll und war überhaupt erstmal besessen davon, irgendwo dabei zu sein, wo ich eigene Ideen einbringen kann und die dann funktionieren. Also das ist ja auch einfach geil, wenn du eigene Ideen hast. Und dann merkst du so, wow, das funktioniert. Und du kannst gar nicht glauben. Und das fand ich viel wichtiger als alles andere. Ich glaube, andere hätten gesagt, ich will jetzt irgendwie Großmitgründer werden. Aber auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil ich so dankbar war und jung und naiv auch ein bisschen, dass ich überhaupt mal was gefunden habe, was richtig läuft.
Wie lange warst du da bei Sonnen?
Ich war da nur von Ende 2011 bis 2013. Und dann ging es halt wirklich schnell. Also das war auch verrückt. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Aber wir haben damals schon ein sehr gutes Team gehabt und die Firma hat sich sehr gut entwickelt. Also das hat einfach richtig gut funktioniert. Und dann bin ich schon abgeworben worden von Tesla und habe wirklich so eine LinkedIn-Nachricht bekommen von Elon Musk himself. Also es war natürlich ein HR-Account, aber on his behalf, dass ich eingeladen worden bin in Silicon Valley. Also ich wusste schon, wer er ist damals. Die meisten wussten das nicht, fairerweise. Also hätte man Elon Musk gesagt und Tesla, das wussten damals noch nicht viele in Deutschland, was das überhaupt ist. Aber ich wusste schon und genau, deswegen war nach 2,5 Jahren, hatte ich diese Situation, dass ich dieses Angebot hatte und im Silicon Valley war, die auch besucht habe und die mich auch tatsächlich haben wollten nach mehreren Besuchen und ziemlich viel Austausch. Und dann musste ich quasi meiner ersten Liebe, die Sonnen definitiv unternehmerisch war und immer geblieben ist, die musste ich dann brechen. Das war ganz schön. Das war ein echter Bruch. Da bin ich zu Christoph Ostermann gegangen, der immer bis heute noch Freund und auch wieder Investor ist in meinem neuen Startup, und habe ihm gebeichtet. Es war wirklich wie eine Trennung einer Beziehung für mich. Also wirklich wie so, fuck, ey, du warst doch gerade voll verliebt und alles lief so gut. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss das machen, sonst kann ich, glaube ich, nie wieder ruhig schlafen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann waren die ersten 2,5, 3 Jahre Sonnen um, obwohl Sonnen auch schon, also wir hatten damals schon für die Verhältnisse viel Venture-Kapital bekommen im Cleantech-Bereich. Das gab's ja damals gar nicht. Wir waren ja einer der ersten und waren auch schon marktführend und haben uns durchgesetzt gegen Bosch und Samsung und andere, die versucht haben, mit Prototypentwicklung da was zu machen. Und ich habe auch meine bescheidene Beteiligung, die ich hatte damals, dann zurückgegeben an die Gründer und bin meiner Wege gegangen Richtung Tesla.
Wie trifft man so eine Entscheidung? Also ich meine, du hast das Beispiel aufgebracht mit der Beziehung. Das ist ja auch nichts, was man von heute auf morgen entscheidet. Ich beende das jetzt hier. Das sind ja oft lange Wochen, Monate, Prozesse. Wie hast du rausgefunden, was für dich die richtige Entscheidung ist?
Also ich glaube, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, hätte es sogar sein können, dass ich einfach da, also bei Sonnen geblieben wäre, weil es so cool war und ich mich wohlgefühlt habe. Aber ich bin dann halt in Silicon Valley gefahren und wir haben dort eine Tochtergesellschaft gegründet. Das heißt, der Christoph Ostermann war mit mir da unterwegs und wusste, dass ich heute Abend essen gehe in San Francisco in irgendeinem fancy Restaurant mit Elon. Und ich bin dann halt nach Palo Alto gefahren. Und damals war es halt so, dass die Vision von Elon im Silicon Valley, die war halt schon sichtbar. Die ersten Supercharger hatten so riesige Falli. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, so richtig große. Also ganz ehrlich, sieht wirklich aus wie so ein Phallus. Und da waren schon Schnellladestationen und da fuhr das Auto schon rum. Und dann bin ich das auch selber gefahren, mit dem riesen Screen drin. Ich bin das nie vorher gefahren, war das erste Mal elektrisch in meinem Leben. Also das war so krass und so klar, also auch so dass das auch von den auch von dem Makropitch, ne, also der Elektromotor, der wesentlich weniger Teile hat als ein Verbrennermotor, der viel effizienter ist, der keine Wartung mehr braucht. Also der Pitch von dem Produkt, wenn der Cost-Down dann kommt, ne, der ist so gewaltig. Und ich konnte mich immer schon irgendwie da reindenken und mich selbst hypnotisieren und habe gesagt, das muss ich ausprobieren, das muss ich machen. Auch ganz andere Mittel, ne? Also Tesla hatte damals schon wesentlich mehr Geld als Sonnen jemals. Und insofern, es war klar, wenn ich das nicht mache, wird die alte Beziehung auch nichts. Ja, also insofern habe ich das dann gemacht und habe mit meinem besten Freund im Freibad gesessen draußen und habe das besprochen. Und mein Vater hat mir noch abgeraten, hat gesagt, das ist irgendein verrückter Milliardär, der will dich nur in die Haftung nehmen und keine Chance gegen die deutsche Autoindustrie. Aber wenn es etwas braucht, um mich zu triggern, dann das.
Die Kritik deines Vaters?
Ja klar, wenn du jetzt irgendwie öfter mal schon nicht so richtig geil abgeliefert hast, ne, und schon gerade aus den Augen der Älteren, die ja sagen sowieso, so Batterien und Solar, mach doch mal irgendwas mit Siemens oder was Ordentliches, ne? Also vielleicht bin ich das auch selber eher, ne? Aber genau, also dann habe ich es gemacht und habe den Vertrag unterschrieben noch in 2013 und angefangen und habe da auch wieder extrem viel gelernt und das war sehr gut, die Entscheidung rückblickend für alles, was ich heute mache. Also das war ein unglaubliches Bootcamp.
Ja, es waren auch unglaubliche Milestones, die du da erreicht hast. Innerhalb von 2 Jahren hast du 6 Tesla-Filialen in Deutschland aufgebaut und 120 Leute eingestellt.
Genau, und da war es das erste Mal so, dass es einen Plan gab und die einzige Korrektivfrage war, sag mir, was du brauchst. Also der berühmte Satz von Elon war immer, tell me what you need. Ne? Also es gab eine ganz klare Strategie, ganz klare KPIs, die man liefern musste, aber dann auch die Power, um sowas nachzuhalten. Und das war auch befreiend zu sehen, was dann auf einmal möglich ist. Und also ich will mich nicht mit Tesla vergleichen, aber wir sind keine 9 Monate unterwegs und wir haben jetzt den 16. Standort aufgemacht. Die Showrooms in Hamburg und auch in Stockholm und München und so weiter, auch von 1,5 Grad in einem sehr ähnlichen Stil, sind on its way. Wir haben über 500 Mitarbeiter schon und haben nochmal 200 offene Stellen. Das heißt, du befreist dich auch so ein bisschen von diesen, was ist eigentlich groß, ne? Es sind 6 Niederlassungen, in 2 Jahren ist das groß. War auch mehr, weil noch Service Center dabei waren. Aber das habe ich da gelernt, zu sehen, was eigentlich möglich ist. Wenn du so richtig Gas gibst und es ein gutes Team habe ich das erste Mal gebaut. Das habe ich auch, viele von denen habe ich mitgenommen und die sind immer noch bei mir. Das war auch eine geile Zeit, ja.
Und trotzdem war sie dann auch nach 2 Jahren vorbei.
Ja, wie das Leben, ja, ein bisschen mehr als 2 Jahre waren es. Aber das, was dann ja passiert ist, dass die alte Liebe Sonnen ins Spotlight kam, weil ich wusste, dass Elon Musk selber eben SolarCity damals gekauft hat und er brauchte unbedingt eine Story. Und dann wurde in den Universal Studios in Los Angeles wurde eben die Powerwall vorbereitet, also das Energiespeicherprodukt als Konkurrenz auch zu dem, was Sonnenbatterie damals schon hatte. Und da war für mich klar, wenn Elon Musk auf die Bühne steigt und sagt, jeder braucht irgendwie so eine Batterie, weil das jetzt das Geilste und Hipste ist und Sonnen schon längst eine bessere technische Lösung auch hatte, damals zumindest, dann ist es natürlich irgendwie naheliegend, dass man die alte Freundin, die alte Liebe wieder anruft. Und genau das habe ich gemacht und gesagt, okay, mit dem Skillset, was ich mir angeeignet habe, versuche ich jetzt auf der Welle zu schwimmen, die Elon da auch kreiert, wohl wissend, dass sein Produkt noch nicht funktioniert und er eigentlich voller heißer Luft ist und wohl wissend, dass Venture-Kapital wie blöde in den Bereich kommen würde. Und das fand ich spannend.
Das ist spannend, weil ich hätte dich eigentlich fragen wollen, wie du die Entscheidung getroffen hast, von Tesla, dem Großen, quasi wieder zurück zum Kleineren zu wechseln. Aber du siehst es eher andersrum. Du hast gesehen, dass Sonnen technologisch überlegen war und du wolltest einfach wieder beim Besseren sein.
Das würde ich nicht so sagen. Ich würde einfach sagen, ich habe da wieder den größeren Hebel gesehen. Ne? Also ich konnte da zurück in die Geschäftsführung. Ich habe ein ganzes Team mitgebracht. Ich hatte das Vertrauen der Gründer und auch der Investoren, die Marke komplett umzubauen. Wir haben eine Expansionsstrategie aufgebaut auf 3 Kontinenten. Also Deutschlandchef für Tesla zu sein und irgendwie dann von Elon abzurücken, wenn ein Europachef kommt. Oder auf der anderen Seite in einem Thema, wo man immer noch super, super gut unterwegs ist und einfach auch vor seiner Zeit war, dort mit dem Gelernten und mit dem Team und dem Wumms, auch den wir mitgebracht haben, selber umzusetzen und auch selbst führen zu dürfen. Und das auf der obersten Ebene auch des Unternehmens, das fand ich viel geiler. Das heißt, für mich war die Herausforderung, das zu internationalisieren, das auf 3 Kontinenten gleichzeitig zu machen, diese Marke selber zu bauen. Wir haben ganz viele technische Innovationen reingebracht. Also zum Beispiel, dass man Strom miteinander teilen kann. Da waren wir auch die Ersten, die das gemacht haben. Das fand ich wesentlich cooler. Deswegen war wieder das Hebelargument da. Also wo kann ich Gas geben, mich selber auch erfüllen. Und der Glaube daran, dass man in dem speziellen Bereich die Chance hat, über mindestens 2-3 Jahre Tesla auch ein bisschen fortzuführen. Das haben wir auch gemacht und das hat auch super für uns funktioniert, auch PR-technisch. Und das war, glaube ich, die wirkliche Überlegung dahinter. Und natürlich auch, dass du, wenn du in Deutschland Chef bist, dann kommt Elon halt ein paar Mal nach Deutschland und du darfst auch ab und zu mal mit ihm telefonieren. Aber irgendwann kam auch ein Europachef und dann ist die Bedeutung auch in so einem Konzern wie Tesla und auch der Hebel, den du bekommst, wenn du Ideen hast, irgendwann natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir bei Sonnen dann auch machen durften. Und deswegen habe ich mich wieder für den größeren Hebel entschieden.
Hat Tesla dich einfach so ziehen lassen?
Elon schon, bei dem habe ich ja auch selber gekündigt. Den habe ich angerufen und es gesagt und er fand es cool, also weil der aber auch auf einem anderen Planeten wohnt. Tesla in Deutschland, glaube ich, war schon ein bisschen verstimmt, weil ich dann auch Presse gemacht habe und auch mein Team mitgenommen habe. Das heißt, ich habe ein gutes Kernteam mitgenommen, was Tesla auch erstmal gefehlt hat. Und wir haben halt auch den Spieß mal umgedreht und auch ein bisschen Presse auf Kosten von Tesla gemacht. Das fanden die auch nicht so witzig. Aber ich würde sagen, Tesla macht das dauernd selbst und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der wirklich was zu sagen hat, damit jemals ein Problem hatte, außer natürlich ein paar Leute vor Ort. Und ich glaube, heute ist das alles vergessen. Aber ein bisschen Stress haben sie schon gemacht. Auch ein paar Anwaltsschreiben habe ich bekommen. Aber wir sind da ganz gut durchgekommen.
Du bist ja zu Sonnen dann in einer neuen Konstellation zurückgegangen. Nicht mehr als Angestellte mit ein paar Anteilen, sondern als Mitgesellschafter. War das für dich auch ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du möchtest wirklich auch Teilhaber des Erfolges dann sein?
Meine Teilhabe nach außen wirkt, glaube ich, wirtschaftlich größer, als sie war. Also ich war ja das Gesicht und ich war einer der, also ich würde auch sagen, wahrscheinlich in der Zeit der dominierende Geschäftsführer, gerade nach außen, aber auch viel bei dem Aufbau. Also ich habe die ganzen internationalen Organisationen auch aufgebaut. Also ob das ein Blake in den USA ist oder auch ein Vincenzo in Italien, das sind schon Leute, mit denen ich sehr viel gemacht habe. Bei der wirtschaftlichen Teilhabe ist es tatsächlich so, dass ich mehr oder weniger undiluted meine Anteile wiederbekommen habe, die ich damals verloren habe. Das heißt, ich habe, wenn du so willst, meine Chips auf den Tisch einmal wieder umgetauscht. Das war für mich damals, du musst ja überlegen, aus welcher Perspektive du kommst. Ne? Also von einer Perspektive, du weißt doch gar nicht, ob du einen Job bekommen kannst, weil du BWL verkackt hast und Jura auch, zu: Oh mein Gott, jetzt kriege ich auf einmal Stocks bei Tesla und verdiene 6-stellig brutto. Und dann drehe ich mich um und gehe zu Sonnen und komme zurück wie der gefeierte, verlorene Sohn und bringe mein ganzes Team mit, verdiene da auch richtig gutes Brutto und Netto und bekomme noch Anteile, muss für die nichts auf den Tisch legen. Und ich habe auch noch so ein virtuelles Stockprogramm bekommen. Also das, was ich heute nicht mehr mit meiner Reife machen würde, weil ich schon, glaube ich, auch mehr als Gründer kann, das habe ich damals auch so akzeptiert. Du siehst ja auch, das ging so schnell alles, ne? Also es waren ja alles zwar lange Zeiträume gefühlt, aber es ging zack, zack, zack und ich war auch nur unterwegs, ne? Also insofern, das war für mich nicht der ausschlagende Grund. Ich habe auf jeden Fall eine faire Beteiligung bekommen, aber für mich ging es wieder darum, was ist die geilere Idee? Wo sehe ich schon physisch vor mir, wie diese Firma aussehen wird und habe diesen inneren Drang, das genau so umzusetzen und auch das Bauchgefühl, dass das auch so kommen wird. Also diese selbsterfüllende Prophezeiung, die merke ich im Bauch und glaub an die. Und die ist zumindest dann auch bei Sonnen, bei Tesla und wieder bei Sonnen und dann später auch immer wieder gekommen. Das heißt, ich habe echt so einen Bock auf die Idee und ein Gefühl dafür, wie so ein alter Fischer, der weiß, dass es irgendwie morgen auf jeden Fall regnet und weiß, dass es dann abgeht. Und dann bin ich dabei.
Wenn man dir so zuhört und dich von der alten Liebe reden hört, zu der du wieder zurückgefunden hast, dann würde man nicht erwarten, dass du heute nicht mehr da bist.
Ja, das stimmt, ne?
Erzähl mal, wie war dann quasi deine zweite Runde bei Sonnen und wie ging sie dann auch auseinander?
Meine zweite Runde bei Sonnen war ja dann erstmal geprägt davon, dass ich mit Christoph Ostermann und auch mit den Investoren Leute hatten, die gesagt haben: Philipp, mach mal. Ja. Mach mal. Also das sind tolle Ideen, aber jetzt setz auch mal um. Und wir haben ja dann ganz viel gemacht. Wir sind Energieversorgerin geworden. Wir sind parallel von einem rein deutschen Unternehmen in den USA, in Italien, in also wider Europe, UK, Australien. Also ich habe mich mal so richtig ausgetobt. Und wir haben auch unglaublich, also für die damaligen Verhältnisse, sehr viel Geld aufgenommen. Also im Cleantech-Bereich hat zu der Zeit niemand solche Runden gemacht wie Sonnen. Das heißt, wir haben, ich glaube, die größte Runde waren auch so knapp 60 Millionen Euro. Ich glaube, es waren Dollar, ich weiß es gar nicht mehr. Und haben wirklich mal voll uns ausgelebt. Markentechnisch auch, people-technisch auch und geschäftsmodelltechnisch auch. Also erstes virtuelles Kraftwerk, Blockchain-basiert. Also wirklich crazy shit, mitmachen dürfen mit einem tollen Team. Und dann nach 3 Jahren waren mehrere Punkte da. Das eine war, dass ich begonnen habe, ziemlich häufig krank zu werden. Das heißt, ich habe irgendwie Ende 2017 das erste Mal eine Mandelentzündung gehabt und ich bin so viel geflogen immer, zwischen den Zeitzonen auch. Also L.A. Und Australien war der Tod. Das macht man 1-2 Mal ganz gerne, aber nicht, wenn du das ständig machen musst. Und dann habe ich dauernd Mandelentzündungen bekommen und habe gemerkt, dass ich total überpaced habe. Und die haben mich immer so aus der Kurve geschmissen, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, mir geht ein bisschen die Freude verloren. Und dazu kam dann, dass immer mehr klar wurde, dass das Unternehmen verkauft werden muss oder soll oder eine Mischung aus beiden. Und es eben nicht darum geht, so ein 3.0, wie wir das gewohnt waren, weiterzuentwickeln und wirklich konsequent weiter anzugreifen, sondern dass es dann tatsächlich darum ging. Und damals habe ich das ein bisschen noch eingeordnet wie so eine Art Verrat an der Idee. Heute würde ich das anders sehen, weil ich heute einfach weiß, dass Investoren und auch Gründer verdammt nochmal auch das Recht haben und die Pflicht haben, dann auch irgendwann einen Exit zu machen. Das war für mich damals ein bisschen anders. Das heißt, so eine Mischung aus Überarbeitung und dieser Idee zu sagen, hey, jetzt wird da irgendwann jemand kommen und das ist im Zweifel noch ein Ölkonzern. Shell stieg damals gerade ein und das fand ich alles, das war dann eine Gesamtkonstellation, dass ich gemerkt habe, ich bin fertig mit der Welt, ich habe keinen Spaß mehr, ich sehe die Perspektive nicht, ich bin nicht happy mit dem neuen Gesellschafter, der reinkommt, weil ich natürlich auch ganz draußen rumrenne und von Dekarbonisierung spreche und dann kommt da Shell. Ne? Also ich meine, das ist ja auch noch so ein Punkt. Trotzdem haben wir, und das ist auch wieder dem Christoph Ostermann zu verdanken, haben wir das alles gut hinbekommen, dass ich da eben aussteigen konnte zwischen dem ersten Einstieg von Shell und der Gesamtübernahme. Ist ja noch ein Unterschied, ob du klein reingehst. Die kamen also klein rein und haben dann gesamt übernommen. Und ich denke, das war für Sonnen rückblickend auch das Richtige. Mit Abstand und so sieht man das auch noch mal ein bisschen anders. Aber das war für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also das hat einfach nicht mehr gepasst. Ne? Und das Großartige an der Beziehung ist dann eben auch, wenn die sowas aushält, ja, also das heißt, dass eben auch ein Herr Ostermann dann wieder damit klarkommt, dass der Philipp Schröder halt sagt, nach 3 Jahren jetzt irgendwie, es geht für mich nicht mehr, ne, so. Und heute sitze ich ja in einer ganz anderen Rolle. Heute geht es bei mir darum, super talentierte Leute an Bord zu behalten und alles dafür zu tun, dass die mir nicht einen Philipp Schröder machen. Deswegen habe ich eine ganz andere Perspektive mittlerweile. Genau, aber so war das.
Wenn du jetzt heute für 1,5 Grad recruitest und du liest Lebensläufe, wenn du da einen Bruch entdeckst, ist das dann für dich eher reizvoll als jemand, der eben selber öfter mal auch mit seiner Karriere so einen Pivot oder auch einen Turn hingelegt hat? Oder ist es für dich eine Red Flag?
Ich glaube, das kann man auch gar nicht so pauschal sagen. Also ich würde sagen, weder noch, wenn ich mal überlegen würde, wann ich mich gerne hiren würde, also mich selber, dann würde ich schon sagen, in bestimmten Phasen meines Lebens, also der letzten irgendwie 15 Jahre, die ich irgendwie unternehmerisch tätig war, da gibt es ganz viele Phasen, da würde ich die Finger von mir lassen. Einfach, weil ich mir das nicht geben würde, so einen talentierten, aber auch anstrengenden Typen einfach mir reinzuholen, der sich noch nicht verorten kann. Ne? Gerade bei Führungskräften, glaube ich, geht es viel mehr um die Frage, hat die Person eine realistische Selbstverortung und kann die Person auch bei Führungskräften ehrlich kommunizieren und auch kurz, also nicht so viel Rhetorik und viel Gelabere, sondern die Teams müssen sich echt vertrauen können. Nur Vertrauen ist die Grundlage für sehr kurze Kommunikation und nur kurze Kommunikation gibt dir den Speed gegenüber dem Wettbewerb. Das heißt, es ist dann auch nicht unhöflich, wenn man eben nur ganz wenig spricht. Und deswegen würde ich da bei einer Führungskraft anders drauf schauen. Und da ist wirklich diese Selbstverortung der eigenen Kompetenz. Kann ich bessere Leute für mein Feld begeistern? Das ist ja am Ende Führungskräfte. Müssen in der Lage sein, Team zu managen und in ihrem Team bessere Leute, die vielleicht nicht die Managementfähigkeiten haben, bündeln und erkennen und auch verorten, die besser sind als sie selbst. Deswegen ist die Frage, ob so eine Person Brüche hat oder nicht, für mich echt sekundär, total sekundär. Also ich kann jemanden treffen, dass die Person genau das mitbringt und die hat überhaupt gar keinen Bruch im Lebenslauf. Das ist kein Problem. Ich kann aber auch Leute kennenlernen, die haben ganz viele Brüche im Lebenslauf, die können das aber auch. Entscheidend ist einfach das Skillset und nicht, ob man einen Bruch hat oder nicht. Und ich kann jedem, der Brüche hat, die Angst nehmen, die irgendwie im Lebenslauf zu kaschieren. Wichtig ist, dass man selber weiß, wer man ist, sich selber schon verortet, gerade als Führungskraft, und auch ein Thema gefunden hat, mit dem man eben sehr gut leben kann und für das man sich begeistert. Und dann wird man auch eingestellt. In dem Markt wird man eingestellt, wenn man das mitbringt.
Bist du jetzt angekommen? Bist du mit 1,5 Grad da, wo du beruflich hin möchtest?
Also ich hinterfrage mich ständig jeden Tag, glaube aber schon, dass bei 1,5 Grad jetzt dass das die Schlussfolgerung ist meiner letzten 15 Jahre. Ne? Es ist für mich ja das, was beinahe schon harmonisch ist, weil ich mit Leuten arbeite, die ich vertraue, die ich sehr schätze und die trotzdem auch für mich arbeiten, obwohl sie auch wissen, wie anstrengend ich sein kann. Also ich habe ein unglaublich starkes Team um mich herum und das ist so geil. Ich kann das gar nicht genug in Worte fassen, zu sehen, wie wir losdampfen. Das ist einfach echt befreiend. Das heißt, Team stimmt, das Thema stimmt, der Trend im Markt stimmt, das Momentum ist da und jetzt würde ich eher sagen, kommt es auch darauf an, dass ich als Leader mich auch erfahrener verhalte. Ne? Also ich glaube, meine Hauptaufgabe wird jetzt sein, ich weiß, dass ich Wände einreißen kann, ich weiß, dass ich Leute begeistern kann und jetzt wird es darum gehen, den Elfer nicht zu verschießen, die Ruhe zu bewahren, das richtig tolle Team weiter um mich herum zu scharren, um uns herum zu scharren und dann auch weiter konsequent wegzuarbeiten und sich jetzt nicht, nur weil man vielleicht 3 Wochen gehypt wird, irgendwie zu verzetteln, ne? Sondern immer beide Augen auf den Ball. Ja.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Philipp, für deine Zeit und deine Offenheit, über dein Leben und deinen Lebensweg zu sprechen. Wir bleiben da auch weiter dran. Wir verfolgen deine Geschichte und die Geschichte von 1,5 Grad auf jeden Fall weiter. Und auch ihr könnt das weiter verfolgen auf Gründerszene. Klickt euch doch einfach regelmäßig mal rein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.